aus, lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen.
Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich?
Frau Pries, wir sitzen in Folge 133 und wie ich es in der letzten Woche gehofft, ja geradezu gefleht habe, Frau Lübcker konnte es einrichten. Wir durften sogar bei ihr zu Hause sitzen. Wir sind hier im Rhein-Mittelhaus und es ist ein gutes Gefühl.
Sie ist bei uns geblieben, dafür sagen wir Danke. Und soweit ich weiß, Herr Martensen, bleiben wir nicht alleine heute.
Nein, wir sehen die Schattierung dort durch die ja, Milchglas ist ja untertrieben. Es ist ja eine Tiffany-eske Glaskunst, die da in die Tür geklappt. Das hat sie wahrscheinlich auch selbst gemacht. Auf jeden Fall könnte jetzt jemand klingeln. Ach, schau mal, Frau Pries, der Gast ist da. Herzlich willkommen, Christoph Lallois.
Wie schön, du bist da. Willkommen im Rhein-Mittelhaus.
Danke für die Einladung.
Ja, super. Christoph, wir kennen uns durch verschiedene Projekte. Das habe ich gemeinsam mit sehr vielen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern von uns, denn die kennen deine Projekte auch. Aber für die wenigen, die von dir noch nicht viel gehört haben, würdest du dich einmal vorstellen, bitte.
Ja, meinen Namen hast du ja schon genannt. Christoph Lallois, kommt aus Südfranzösien, aber ich spreche zu meinem Leidwesen kein Französisch. Bin 60 Jahre alt, seit 30 Jahren Handwerksmeister im Bereich Gas, Wasser, Sanitär und ja, seit 27 Jahren Ballonpilot, professionell und seit 17 Jahren Veranstalter der Kieler Woche und seit neuestem oder seit 2 Jahren habe ich mich auf das Thema Comedy gestürzt.
Ja, alles
weil
klar.
Ich natürlich durch viele, viele Geschichten inspiriert war, da was zu machen.
Also du bist Veranstalter auf der Kieler Woche, das heißt also du verantwortest ja, wie viele sagen, einen der schönsten Teile. Erzähl mal kurz.
Also ich mache mit meinem Partner, mit Thomas Oeding, seit 17 Jahren zusammen die Balloon Sale, was mal so als Randveranstaltung zur Kieler Woche entstanden ist, weil wir ja 3 Kilometer von der Meile entfernt sind vom eigentlichen Schwerpunkt mit dem Nordmark-Sportfeld. Aber ja, durch die vielen, vielen bunten Bilder, durch die vielen startenden Ballone, die abends am Himmel zu sehen sind, haben wir nach und nach immer mehr Menschen zu uns gelockt. Und natürlich durch die Programme, die man auch erleben kann, ohne Ballon zu fahren, ist das Ganze ziemlich populär geworden. Und mittlerweile, also diesem Jahr haben wir knapp 120.000 Besucher.
Ein Wahnsinn,
oder? In 10 Tagen gehabt, ja. Das war wirklich.
Weil es aber auch so super sympathisch ist, da euer Platz. Da sind ja so viele schöne Stände und die sind alle so freundlich. Das ist ja sehr, sehr persönlich da, ne?
Ja, wir müssen auch alle freundlich sein, weil wir natürlich mit unseren Ständen, ja, wir sind an der Kapazitätsgrenze. Wir haben auf diesem ganzen Nordmark-Sportfeld einen einzigen Wasser, einen einzigen Abwasser und einen einzigen Stromanschluss. Mhm. Und damit müssen wir alles managen. Und das fordert natürlich auch, gerade wenn viele Besucher da sind, viele zur Geduld spielen heraus, wenn dann die Schlangen so lang sind wie beim Begrüßungsgeld 1990. Aber ja, die Leute haben da lang und vor allem, man hat Zeit zu warten. Nicht? Die Ballone starten, das ist ja alles eine sehr träge, also nicht so eine dynamische Geschichte, sondern eher statisch. Und dadurch sind die Leute auch gechillt und die warten dann, dass die Ballone zurückkommen, dass wir die Nightglows aufbauen, weil das ist eben halt der Hauptakt für die Zuschauer, das ist das Nachtglühen der Ballone. Wir stellen dann 20 Ballone in eine Reihe und versuchen dann zu einer Musikchoreografie, die man nicht proben kann, das Nightclub zu spielen. Ne?
Das heißt also, da wird dann auf die Musik der Brenner betätigt bei 10 bis 20 Ballonen oder wie geht das dann?
Ja, bis zu 15 Ballone, die kriegen wir in eine Reihe. Wir sagen immer, wir machen eine Reihe, wir wollen keine 2 Reihen aufbauen, weil das dann auch für die Unterstützer und Sponsoren...
Die stehen doch, die fahren nicht aber.
Nein, nein, die stehen, die werden aufgestellt wie große Lampignons. Und dann, die Piloten hören nichts an Musik, sie kriegen ein Funkgerät. Ich stehe am anderen Ende und ich sag, der brennt, der brennt, der brennt, der brennt. Und dann entsteht daraus dann dieses Bild oder alle aus und alle flackern oder alle jetzt brennen. Und dass man eben dann die Höhepunkte in den einzelnen Musikstücken dann versucht, möglichst auf den Punkt zu treffen, weil du ja immer die Verzögerung hast. Vom Funksignal bis zur Brennerbetätigung. Und wenn du das richtig top hinkriegst, dann geht bei Music von John Miles eben auf das Ding die Kerze an und dann hast du einen guten Job gemacht. Aber du kannst es nicht proben.
Ist das nicht das Lied, das Arne Krasemann nie singen wollte?
Um das er gebettelt hat.
Das Music ist doch euer Ding, ne?
Und das ist natürlich, das ist ja super stimmungsvoll, weil da ist ja alles drin. Das ist ja eine Symphonie, ne? Dieses langsame und dieses Dang, 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 Dang.
Leute, ihr wart dabei, als geboren wurde die Idee gleich von mir, dass Tiffany da auftritt und links und rechts stehen so Ballone, machen Nightclub und es wird Music gesungen und Frank Pries hat ein Glitzerhut auf. Ihr wart dabei, als das geboren wurde. Aber bitte, ich sag's.
Und Christian Reuchlein, ne, ihr kennt euch ja.
Ja.
Der
ja.
wird nur für dich trommeln dann.
Ja, also live ist das wahrscheinlich noch schwieriger, weil du ja immer dann auch, wir haben, also wenn ich da kurz drauf eingehen darf, diese Nightglows sind immer eine Geschichte, die einen wirklich an den Rand des Wahnsinns bringen können. Mhm. Wenn wir tolles Wetter haben, wir sind ja in den längsten Tagen des Jahres, es wird sehr spät dunkel, und wenn wir tolles Wetter haben, starten die Ballone auf den Norder und fahren über die Meile.
Ja.
Damit sind wir natürlich schön zu sehen, aber wir haben den Nachteil, die landen dann irgendwo am Sillenter See und müssen zurückkommen. Und zwar über den Ostring oder über die 76. Dann müssen sie auf den Norder zurück und müssen die Ballone wieder aufbauen, damit sie zum Nightglow fertig sind.
Oha, ja.
Das Nightglow dauert 20 Minuten und die Feuerwerksgenehmigung erlischt um Mitternacht. Also wir haben sowieso schon, normalerweise wird ein Feuerwerk um 23.15 Uhr beendet. Wir haben eine Sondergenehmigung, dass wir 23.45 Uhr beenden dürfen.
Okay.
So, und wenn es mal 23.50 Uhr ist, dann ist es auch nicht schlimm. Aber was wir dürfen nicht über die nur Mitternachtsgrenze rübergehen, ja, weil dann schießen wir ohne Genehmigung.
Mhm.
Und das bedeutet natürlich, du hast immer so die Fieberkurve eines Wahnsinnigen. Ja. Kommen sie alle rechtzeitig zurück, kriegst du die Choreografie hin, weißt du, der Ballon kommt, kannst du die Lücke lassen für den, weil du natürlich die Main-Sponsor-Ballone auch prädestiniert stellen willst. Mhm. Aber Lücken zu lassen ist dann wie mit dem, mit dem Zahn. Ne? Und Das macht einen dann schon rund. Und wenn du dann um Mitternacht wirklich, dann spielt das Nightglow, dann brauchen wir 10 Minuten, um die Höhlen zu raffen, damit der Abbrand vom Feuerwerk nicht auf die Höhlen fällt.
Ach,
weil wir ja praktisch 50 Meter dahinter.
Und die sehr wertvoll.
Die sind sehr, sehr teuer. Auch eine Reparatur ist sehr, sehr teuer. Haben wir alles schon gehabt. Ja, und wenn dann die Höhlen gerafft sind, dann kann natürlich auch, dann schießen wir das Feuerwerk. Und dann ist das Ding im Finale. Und da stehe ich immer ganz alleine. Ich sage dann immer dem Feuerwerker frei, dass er schießen kann. Und dieses Feuerwerk, da darf mich auch keiner ansprechen. Dann stehe ich und dann lasse ich das so runterlaufen und dann fahre ich mich so im Feuerwerk, fahre ich mich so runter und dann ist alles gut. Aber bis dahin habe ich wirklich einen herzschlaffigen Kolibri, ob das alles funktioniert, ob das läuft. Ne? Das ist schon spannend, aber auch mega, mega neugierig machend.
Ich freue mich so, dass du unsere letzte Folge gehört hast, in der ich auch Herzschlag wie ein Kolibri zitiert habe. Aber pass auf, jetzt habe ich noch mal eine kurze Rückfrage. Ist das so ein ganz bisschen zu vergleichen mit einem Küchenchef, der das Familienfest, sein eigenes Familienfest betreut und er kocht auf dem Familienfest auch selbst und er hat so Steak à la Minute, aber dann kommt die fiese Tante und hält noch die 14-minütige Rede, die nicht geplant war und das Fleisch wird welk?
Ja, so ähnlich kann man das sicherlich herbeiführen, wobei wir komplett vom Wetter abhängen. Wenn der Wind nicht rausgeht, dass ich nicht starten kann, dass wir nicht um 7:30 in die Luft kommen, sondern erst um 7:45, weil die Böigkeit noch da ist. Das heißt, es verzögert sich alles dahin. Wir haben dann zahlende Gäste, die wollen eine Stunde in der Luft bleiben. Mhm. So, wenn du nach 45 Minuten oder 50 Minuten landest, ist es auch okay. Aber du musst immer gucken, auf dieser Veranstaltung ist es wirklich so, die Kunst der Politik ist es so, dem Teufel zu dienen, dass der liebe Gott nicht böse wird. Du musst immer gucken, wessen Belange du berührst. Mhm. Wie so ein Zirkusartist komme ich mir manchmal vor. Ne?
Ja,
weil das so viele Berührungspunkte gibt. Und dann kommt der Sponsor und sagt, ja, aber du hast mich gar nicht erwähnt oder mein Ballon war gar nicht zu sehen oder der hat sich gedreht und das Logo war nicht toll zu sehen und so. Mit solchen Dingen, solchen Attitüden kommen ja da und die muss man auch bearbeiten und dem muss man auch Sorge tragen.
Aber du stehst dann unten, koordinierst und hast du denn selber noch den Genuss des Fahrens? Machst du das in Ruhe?
Nein. Ich selbst darf es ist so, mein Partner ist Profi-Ballonfahrer.
Mhm.
Ich bin auch Profi-Ballonfahrer, aber ich lebe nicht davon. Also ich habe einen Handwerksbetrieb, aber Thomas Oehling fährt, weil er davon lebt. Und einer von uns beiden muss immer am Platz bleiben, aus polizeilichen Gründen.
Mhm. Und die wollt ihr ja auch.
Und
ihr wollt ja wissen, was abgeht.
Wir wollen wissen, was abgeht. Und deswegen haben wir das drauf schon vor Jahren geeinigt, dass ich nicht fahre in der Kieler Woche. Ich mache meine Morgenfahrt, aber abends bleibe ich am Platz. Und ich habe extra einen Honorarpiloten, der nach Kiel kommt aus Nürnberg, der dann einen dicken Anton fährt.
Ne? Das heißt also, die La Loire-Ballons Ballone sind in der Luft.
Die sind in der Luft, aber nicht mit mir. Weil ich mache ja die Gesamtmoderation über Tag, dann eben abends die Briefings mit den Piloten, dann die Nightglows, ich muss die Musik zusammenstellen, ich muss gucken, wie viel Zeit haben wir, dann gucke ich, wenn die Zeit feststeht, kann ich 18 Minuten spielen, kann ich 21 spielen, das entscheide ich dann immer ad hoc. Ne?
Also das bedeutet für mich, eigentlich ist dann ja diese Balloonsale in einer Woche zusammengedrückt, das wie dein Leben sonst auch ist, also total aufregend, du machst anderen gerne Freude, und es klappt ganz oft, aber es klappt irgendwie immer, ne? Denn das ist so, wenn ich jetzt so an das denke, was ich aus deinem Leben weiß, so auch so ein Leitmotiv, das du kriegst alles schon irgendwie immer so hin, was du dir so vorstellst. Ne? Du hast irgendwie Glück gehabt im Leben. Ne? Oder anscheinend bist du ein extrem guter Organisator. Was ist es denn?
Also ich muss sagen, ich verfüge über ein ausgezeichnetes Netzwerk. Das ist also, ich habe ganz, ganz viele tolle Leute um mich herum, die das mega unterstützen, was meine Intention ist, die sich unheimlich wohlfühlen, auch das zu machen. Wir haben ja ganz viele freiwillige Helfer, die auf der Balloon-Sail Urlaub nehmen, um alles zu organisieren. Und das ist ein Herzensprojekt. Also ich bin da nur der, der so ein bisschen sagt, hier und da geht's lang. Aber alleine könnte ich meine Wünsche da niemals durchsetzen, weil das so viele Menschen sind, die damit berührt sind und betroffen sind. Die Ballonteams müssen betreut werden. Wir machen jeden Morgen für die Teams Frühstück, dass die sich wohlfühlen.
Aber ist das jetzt alles so, wie dein Leben nur gerafft? Also hast du immer schon auch vor 20 Jahren oder vor 30 irgendwie viele Projekte gehabt, wo andere gesagt haben, was macht er da?
Also es gibt ganz viele Projekte, wo andere sich an den Kopf gefasst haben und gesagt haben, Schwachsinn, lass es bleiben. Oder immer die Frage, was soll das, ne?
War das nicht auch schon Handwerk schon so, dass Leute gesagt haben, was...
Ja, es fing damit an, ich heiße ja Lalois. Und ich bin zu meinem Obermeister gegangen und gesagt, guten Tag, meine Firma wird heißen Der Wassermann. Weil den Namen Lalois kann keiner aussprechen. Mhm. Das war immer Laloy, Lalü, Laflü, das ist so ein, das ist ein Trauma, das begleitet mich. Und ich habe als angestellter Geselle eine technische Marineschule in der Wiek umgebaut und da war ein Kapitänleutnant, der war für die technische Betreuung zuständig. Der kam jeden Morgen im Bau und hat immer gerufen, Wassermann, wo bist du? Da habe ich immer gesagt, wenn der Laden mal, dann heißt er Wassermann. Ja. Dann bin ich zu meinem Innungsobermeister, wollte in die Innung eintreten, das heißt, ich freiwillige Mitgliedschaft, ich bringe den Geld, das Erste, was mein Obermeister sagt, das mit dem Wassermann ist unseriös, nicht? Man hat einen Handwerksbetrieb, Karl Otto Lehmann zu nennen und nicht Der Wassermann. So, mittlerweile gibt es den Elektriker, den Zimmermann, den Maurer, den was weiß ich. Also das hat sich alles etabliert. Aber vor 30 Jahren war das, bin ich damit angeeckt. Mhm. Aber ich habe das immer durch, also wenn ich von etwas überzeugt war, war es mir egal, ob ich damit anecke oder nicht. Ich habe es durchgezogen. Mhm. Und mit der Ballonfahrt ist es ähnlich. Mit der Comedy ist es genauso. Als ich auf die Idee kam mit der Comedy, mit der Ausbildung, haben alle gesagt, was soll das? Alter, du bist...
So, Moment mal, Comedy-Ausbildung.
Was nee, wir ist müssen denn? Jetzt erstmal über die Handwerkssache zu Ende reden.
Ja, ich weiß gar
also,
nicht.
Also, Christoph, jetzt musst du dich fragen. Es waren also Leute aber doch auch schon dagegen, dass du überhaupt Handwerker wirst, oder nicht? Dir wurde,
ja, meine Mutter war weil ich war ein kränkliches Kind. Ne? Ich hatte das mit den Bronchien, ne? Nicht? War nicht... Eine spastische Bronchitis, war jeden Winter im Krankenhaus mit Valium 10 und so, haben die mich ruhig gestellt. Die haben ja früher, haben die ja mit kleinen Kindern, hol mal eine Valium 10, rein das Zeug. Du hast da gesessen, du warst wie John Lennon drauf nach dem geilsten Trip. Das war eine völlige, ja, und aus der Erkenntnis heraus hat meine Mutter natürlich gesagt, das Kind darf niemals mit Staub in Verbindung kommen, weil natürlich Lunge und Erkrankung. Und die hat wirklich darauf bestanden, dass ich zum Finanzamt gehe. Die hat auch einen guten Draht gehabt zum Finanzamt und hat so mittlere Ausbildung, mittlerer Dienst, da irgendwie was. Da muss ich hin. Da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich will Handwerker werden, weil ich das einfach geil und toll fand, so, ne? Wie Handwerker gefeiert wurden und so. Naja, und dann habe ich wirklich ein Praktikum gemacht, habe dann mein Ausbildungsbetrieb, wo ich ein Praktikum hatte, gesagt, wenn du willst, kannst du hier anfangen. Ich gesagt, ja, wann? Ja, 1.8. Ja, dann mach mal fertig den Vertrag. Die Unterschrift meiner Mutter konnte ich seit der 4. Klasse, ne? Als es notwendig wurde, gewisse Zensur nicht mehr vorzulegen. Und dann habe ich einfach die Unterschrift von der Mama nachgemacht und bin die Lehrer angetreten. Ne? Und die war sauer auf mich. Die hat damit auch immer irgendwie gehadert. Also wärst du doch zum Finanzamt gegangen, wie Mütter so sind. Aber immer aus einer Fürsorge heraus. Also immer eigentlich sehr liebevoll. Aber als Bengel mit 16, 17, da sagst du natürlich, ey, pass auf, ich mach mein Ding und fertig. Ne? Und das habe ich immer gemacht. Und dadurch bin ich Handwerker geworden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich will zur Meisterschule. Und habe ich auch festgestellt, als Meister, als angestellter Meister, in einer Firma kann es immer nur einen König geben. Mhm. Weißt du? Und da habe ich gemerkt, nee, du kannst Angestellter kannst du nicht bleiben. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ne? Und habe angefangen, habe mir ein Auto gekauft und habe alleine angefangen. Nach dem Motto, irgendwas wird schon passieren.
Oder wie Frau Pries sagen würde, Chor ist Diktatur. I like it.
Und dann warst du gleich der Wassermann.
Ich war von Anfang an der Wassermann. Ja. Cool. Ich habe die Firma gleich von Anfang an so gegründet. Mhm. Und wenn ich mal aufhöre und der Betrieb geht weiter, dann ist es der Wassermann Müller oder der Wassermann Lehmann. Aber der Wassermann ist der Wassermann. Und ja, und so ist das entstanden. Und dann ist das andere immer nachgewachsen. Die Ballonfahrerei kam dann dazu. Auch aus einer Schnapslaune, ne? Willst mit Ballon fahren, Henny Fiedler. Mhm. Ja, und da bin ich mitgefahren und das war wie, als wenn du die Nadel aufgezogen hast und direkt intravenös. Ne? Und dann war, wenn ich abends von der Arbeit gefahren bin, ich wollte an die
Nacht. Also es gibt drei Dinge, von denen man sofort abhängig wird. Ballonfahren, Heroin und
ja?
Sex.
Herr Martensen.
Herr Martensen.
Okay. Ja, aber wo er recht hat, hat er recht. Aber und zwar genau in der Reihenfolge.
Ja, sagen wir, Ballonfahren, Heroin, schätze ich mal. Und Musik.
Danke.
Genitiv. Ballonfahren ist das Schönste, was du angezogen machen kannst. Also, mein.
Und er weiß es, glaube ich.
Und er weiß es, ja. Hinni Fiedler ist ja alter 242 wert. Mhm. Der hat ja auch, also der ist ja buchfüllend mit seinem Leben. Und
absolut,
das,
ja.
Das darf ich seit 40 Jahren begleiten. Und ja, ist mittlerweile wirklich auch einer meiner besten Freunde. Und der hat mich als Ballonfahrer rangebracht.
Hanna hat zur Hochzeit einen Ballonfahrergutschein bekommen, aber aus Schiss ihm nicht eingelöst. Ja. War es nicht so irgendwie?
Ja, weil aber das Wetter immer so komisch war.
Ich habe vor 6 Wochen einen Ballongutschein eingelöst, den hat meine Firma ausgestellt, 2003, also 20 Jahre alt.
Ja, aber ich von 91 kann ich auch noch kommen.
Ja, also wir befördern ja immer alles. Also,
das habe ich von Tiffany gekriegt mit dem Lied I've been away in my beautiful room.
Ja, ja, genau.
Naja. Nee, wir waren dreimal tatsächlich irgendwie am Start in Neumünster irgendwie. Und dann waren sich
also aber. Du warst schon am Platz.
Am Platz? Okay. Und dann waren sich aber die Herren nicht einig. Der eine sagte, oh, das wird wunderbar. Und der andere, na, ich weiß gar nicht. Und guckte so in den Himmel und da habe ich dann gesagt, ich glaube, wir müssen auch noch zu meiner Mutter. Und das hat dann gedauert.
Also.
Es bestimmt, du hast schon gemacht, ne? Einmal, zweimal, dreimal?
Ah. Ich habe gerade eine Olive im Mund. Warte. Was? Ja, ich habe es gemacht und zwar 2021. Mit Thomas Oeding. Mhm. Da war der Deal, ich zaubere auf dem 50. Geburtstag seines Kumpels. Und dafür bekommt mein Vater eine Mitfahrt im Ballon. Und dann war aber Thomas Oeding irgendwie so emotional berührt von dem Auftritt und dieser Jubilar auch, dass sie irgendwie in so einer Feierlaune, obwohl alle nüchtern und es nachmittags war, gesagt haben, du kannst auch mitfahren.
Ach,
und dann bin ich mit Papa am letzten Ferientag gefahren und das habe ich auch in der einen Podcast-Folge erzählt.
Mhm.
Das war eines der schönsten Erlebnisse meines Lebens, weil ich das erste Mal, also das erste Mal ganz bewusst irgendwie so gedacht habe, das ist also Frieden. Es war einfach so, also es war so schön und es war so leise und es war so schön, alle waren so nett. Man ist ja sofort verwandt miteinander im Ballon, so, ne? Also ihr seht ja wie die Augen, ich war so glücklich da an Bord und das war ganz, ganz toll.
Ich hatte
auch genau gar keine Angst. Ich habe nur die ganze Zeit vorher gedacht, jetzt wird Jeff auch lachen, wo gehen diese Menschen auf Klo? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, es wäre jetzt relativ doof, wenn ich dringend auf Toilette müsste. Aber niemand musste auf Toilette. Man ist so beschäftigt mit der Fahrt, dass man niemand muss auf Toilette. Es ist alles in Ordnung.
Mm.
Aber so, das war irgendwie. Du kennst ja das, wenn Leute auf einmal auch süchtig werden. So, ne? Du siehst das ja in den Augen der Menschen, dass du sie jetzt für immer hast als Kunden wahrscheinlich oder so. Ne? Das war
ja, toll. Ja. Also was wirklich beim Ballon, was mich wirklich fasziniert beim Ballonfahren, ist der Umstand, dass du Menschen ja noch nie vorher gesehen, du hast mal telefoniert, die haben einen Gutschein irgendwo erworben, geschenkt bekommen, du telefonierst dich zusammen, die kommen dann meinetwegen zur Villa, da treffen wir uns immer, steigen zu dir ins Auto und du hast nach 2 Minuten hast du eine Verbindung. Du bist in einem gemeinsamen Spiel, du hast ja das gemeinsame Ziel. Und das finde ich immer so faszinierend, weil im täglichen Leben ja das sich miteinander zu verbinden erheblich länger dauert.
Mhm.
Ne, bis du warm wirst mit jemandem, so, das ist ja immer viel, viel Anbahnung und.
Also Frau Lübcke und ich kenne das aus dem Grusellabyrinth von früher, wenn du da mit 20 Unbekannten in so ein Dunkellabyrinth geschickt wirst, wo du weißt, du kriegst jetzt richtig auf die Fresse, du wirst richtig erschreckt, ist man auch behält. Man hält sofort Händchen mit irgendwelchen fremden heterosexuellen Bodybuildern. Also so im Sinne von zack, ne? Ach, wir hätten uns da kennenlernen können.
Ja. Und von daher ist das schon faszinierend. Und man muss sich in eine gemeinsame Schwingung bringen. Und mein Auftrag ist ja natürlich, die Leute nach oben zu bringen, aber im Grunde genommen von Anfang an, wo wir uns guten Tag sagen, bis zum Auf Wiedersehen eine gute Zeit zu haben.
Ja, du musst ihnen ja auch ein Sicherheitsgefühl geben, denn du hast ja dein Leben in der Leinenhand.
Letztlich,
ne?
Also letztlich, ja, klar. Also du bist in der Entscheidung. Du willst natürlich nichts machen, was denen ein ungutes Gefühl vermittelt. Also ganz viel im Ballon, das ist reine Physik. Also das kannst du nicht stören. Wir haben kein Lenkrad, wir müssen das Ding aufbauen. Wenn zu viel Wind ist, dann geht es von alleine schon nicht. Dann merkst du schon. Wenn, ne? Aber ja, den Leuten, die diese Fahrt haben, mit allem drum und dran, das ist 3-4 Stunden, nachher 1 Stunde Fahrt in der Regel, du willst denen eine gute Zeit machen. Und du hast ein gutes Team und das ist eingespielt und alle machen ihren Job und hinterher freuen sich alle und haben Lächeln in den Augen und gehen nach Hause und weißt ja selber, dass der größte Dank ist immer der Applaus. Mhm. Und wenn Leute mit etwas zufrieden sind und sagen, das hat mir Spaß gemacht. Aber Ballon ist eine ganz verbindende Geschichte. Ich habe Thomas Oeding spät kennengelernt. Der war ja schon seit 1993 oder 92 Pilot. Ich erst seit 96, 97.
Der ist ja auch ein richtig junger Pilot, ne? Also
der wollte eigentlich studieren und ist dann halt durch einen Studentenjob zum Ballonfahren gekommen. Und wir haben ein ganz entscheidendes Erlebnis gehabt. Wir haben 2000 die Alpen überquert mit einem eigentlich viel zu kleinen Ballon. Also der war eigentlich gar nicht geeignet, über diese Distanz zu gehen. Dann hatten wir nicht genug Sauerstoff mit für uns. Das war alles so eine Spontangeschichte.
Oh, da kriege ich direkt Schnappatmung. Ich meine,
nach deiner letzten
das war eigentlich alles harmlos. War nie in Gefahr. Aber wir sind dann auf italienischer Seite in der Nähe von Udine mitten in den Bergen gelandet und ich bin dann losgelaufen. Ich habe dann versucht, irgendwie Kontakt zu Menschen zu finden.
Hilfe zu holen,
dass wir geborgen werden können und so. Überhaupt Handykontakt war nicht, ging nicht gut. Und so. Also, und das war so ein gemeinsames Erlebnis. Und das verbindet natürlich. Und das schweißt zusammen. Und als ich mit Thomas Oeding die Idee hatte, dann 2006, wir machen ein Ballonfestival in Kiel, da haben wir uns kurz angeguckt und wir machen das. Und es ist wirklich kein Schmus. Wir sind ja seit 17 Jahren am Start. Wir haben noch nie ein Thema gehabt. Wir haben es noch nie ernsthaft gestritten. Oder so. Wir gucken uns an und sagen, das machen wir oder wir machen es nicht. Aber wir haben wirklich eine 100% gemeinsame Schwingung für die Veranstaltung. Und das läuft fantastisch.
Es ist, glaube ich, so ein ganz bisschen wie du zum Beispiel auch mit Barney. Ne? Dass man sich einfach, also ihr versteht euch ja auch blind, sowohl auf der Bühne als auch Dings, obwohl ihr gar nicht das ganze Jahr zusammen verbringt. Ne? Mhm. Also was du jetzt zum Beispiel mit Jens Petersen irgendwie ohne Besprechung ein Konzert machen kannst, ist klar. Aber Christoph und Thomas haben ja auch ganz viele andere Projekte ohne einander irgendwie, die sie machen. Und trotzdem ist es einfach so ein toller Dreiklang. Wir müssen jetzt aus Zeitgründen tatsächlich zu einer Kategorie kommen. Wir überspringen jetzt die Phase, wo wir nicht den Stundenlohn für die Balloon Sale ausrechnen, denn da ist ja viel Idealismus bei. Wir überspringen auch die Phase, in der wir die ganzen Geheimnisse erzählen, wie du Albrecht kennengelernt hast, also den großen Brauereichef aus Warschau.
Albert,
wie hieß er nochmal mit Namen?
Albert Kram.
Ne? Ja, das ist auch eine total schillernde Figur. Frau Priest, du würdest ihn lieben. Aber wir haben die Zeit doch nicht, denn Frau Lübcke drückt jetzt einen Knopf.
NHS, neuer heißer Scheiß.
Ja, neuer heißer Scheiß ist ungewöhnlich, das am Ende zu machen. Aber ab und zu kommt es mal vor, denn wir haben, Frau Priest und ich haben es vorhin schon mehrfach angedeutet, ja hier auch jemand sitzen, der mit offensichtlich Ende 50 nochmal entschieden hat, was ganz Neues zu machen und sich dabei aber treu zu bleiben. Das heißt, du hast deinen Beruf behalten, dein großes Hobby auch. Du hast aber eine neue Baustelle aufgemacht, und zwar die Comedy. Du hast vorhin gesagt, es gibt eine Comedy-Schule. Vielleicht kannst du auch das für die Leute, die jetzt das gar nicht verfolgt haben, es war ja gerade jetzt sehr präsent auch in Kiel, aber für die, die es eben nicht wissen, erzählen, was genau hast du gemacht?
Ja, letztlich ist das so ein Abfall aus der Corona-Zeit, nicht? Wo man zur Arbeit gegangen ist, nach Hause vom Fernseher und hat die Tage so rumgebracht und konnte nichts machen. Und da gab es eine Fernsehsendung, Das Rote Sofa mit Bettina Tietjen, und da war ein Schauspieler, der aus Nord bei Nordwest beginnt, der Herr Oesker, der hat immer ein neues Start-up am Laufen. Und der erzählte, dass er in Hamburg eine Comedy-Schule aufgemacht hat.
Also der Schauspieler.
Der Schauspieler, genau. Ja. Und das fand ich mega spannend. Und dann, ja, das war, also man kann richtig über monatlichen Unterricht die Grundzüge der Bühne, Schauspiel, Improvisationstheater, Gagwriting, Bühnenpräsenz, Choreografie, Sprechtraining, alles. Das hat mich mega fasziniert. Und da habe ich dem eine E-Mail geschrieben. Der hat geantwortet, da haben wir telefoniert.
Cem Gültigen heißt er ja.
Cem Gültigen, genau. Und ja, dann haben wir ein Casting gemacht. Und dann wurden 5 Schüler ausgewählt. Also aufgrund von Corona konnte er nur mit 5 Leuten starten, weil wir einen großen Raum hatten. Und einer ist nach 14 Tagen schon wieder abgesprungen. Er kam extra aus Passau, aber das war nicht so sein Ding. Und da waren wir 4 Leute. Ne?
Aber ihr habt ja, du hast eben gesagt, monatlichen Unterricht. Ihr habt euch ja in vielen Wochen 4-mal die Woche getroffen, ne?
Also ja, das war die Schule ging von Februar bis Juli, also ein halbes Jahr, 4 Tage die Woche, von 16 bis 22 Uhr. Ich bin jeden Tag um 2 nach Hamburg gefahren.
Also warst du da schon aus dem Beruf raus?
Nein, ich bin morgens um 6 in die Firma, habe bis Mittag gearbeitet, bin nach Hause und dann Stahl, Klamotten gepackt, nach Hamburg, bis 22 Uhr Schule, nach Hause.
Runde Sushi gegessen,
Runde schlafen. Sushi, ne, damit ich nicht zu fett werde in der Zeit, schlafen und morgens wieder um 6 los. Ne, und das haben wir ein halbes Jahr. Und dann kam noch im Finale, also als der Abschluss der Schule, kam ja noch die Ballonziel dazu. Das heißt, ich musste das dann noch mitkoordinieren und so. Dann war's das, also da muss ich sagen, da war ich dann schon so ein bisschen an der Grenze.
Das wird ja auch nicht nur dieses Dahinfahren und da mal Schule machen gewesen sein, mit der Hausaufgaben. Nee,
ja, genau. Also am Wochenende du musst ja deinen eigenen Scheiß schreiben, deine eigenen Texte schreiben. Ja. Und dann schreibst du die Geschichte auf. Dann guckst du, wo sind die Gags, wo sind die Brüche, wo kannst du Pointen bauen. Also dieses ganze Thema, das hat mich ja vorher noch nie beschäftigt, überhaupt zu schreiben. So zu schreiben, wie man spricht.
Naja, aber die Leute werden dir ja dein Leben lang schon rückgemeldet haben durch Lachen oder dass du merkst, dass du mit Leuten klarkommst, dass sie dich
also
witzig finden.
Man sagt, Comedy ist 10% Talent, 90% ist Arbeit. Und man sollte nicht unbedingt Angst haben, wenn ein Mikrofon irgendwo angeht. Das habe ich nie gehabt. Also ich habe immer auch durch die 17 Jahre Moderation und also diese Mikro, dieses Lampenfieber, dass du einen Verschluss hast, wenn du auf der Bühne bist, das hatte ich Gott sei Dank nicht. Aber, sag mal, Leute zum Lachen bringen, ist was anderes wie Applaus. Mhm. Applaus kannst du steuern, Lachen nicht. Mhm. Also wenn du ein Lacher ist ein Impuls, der rausgeht und entweder das Ding funktioniert oder funktioniert nicht. Und das war unheimlich schwer für mich, da einen Einstieg zu finden. Und da, aber ich habe mich dann einfach hingesetzt am Wochenende und habe geschrieben und habe gebaut und habe das dann, wir hatten zwei tolle Autoren, denen habe ich dann meine Texte geschickt, die haben dann drüber geguckt, wieder zurück, nochmal geguckt und so. Also das ist unheimlich gut gelaufen. Also diese Ausbildung war unheimlich dicht und ich habe ja erst gedacht, naja, der Goethekind, der macht die Schule, gibt seinen Namen, aber der dreht ja unheimlich viel, der ist ja mega unterwegs. Dann habe ich gesagt, den siehst du vielleicht zweimal da, ne? Und dann so, oder dreimal, so hatte ich mir das vorgestellt. Aber der war auf Fehmarn, hat Nord bei Nordwest gedreht und ist ins Hotel gegangen, hat sich in Fehmarn ins Auto gesetzt und war um 7:30 in der Schule und hat uns bis 10:30 unterrichtet. Ne?
Großartig.
Also der brennt so für seine Schule und will das nach vorne bringen. Und
das ist jetzt wie lange her?
Das ist im also
21 auf 22, oder?
Genau, in 22, letztes Jahr im September hatte ich meinen ersten Auftritt. Also war die Abschlussveranstaltung in Hamburg im Frachtraum. Da habe ich einen 5-Minüter gespielt. Und seitdem habe ich 13 Mal gespielt. Und dann habe ich mir natürlich das Brett hochgelegt und gesagt, so, ich will 1,5 Stunden auf die Bühne.
Ja, ist ja auch noch.
Und dann, ja, ne, und tu dir, aber ich wollte es einfach wissen, ob ich das hinkriege, ob das funktioniert. Über die Inhalte kann man ja immer reden, kann man immer sagen, da ist noch was dran zu machen. Und dann.
Bist du thematisch irgendwie festgelegt oder ist es einfach das Leben? Bist du das?
Ja, letztlich ist es, also habe ich natürlich, um die Sicherheit auch zu haben in den Storys, habe ich natürlich mein Leben jetzt erstmal genommen.
Ja.
Weil das auch sehr viele Wendungen hatte und auch sehr viele Brüche. Und habe das natürlich jetzt in die Comedy geschmissen. Mein Programm heißt Boomer-Träume. Ich bin ja die Boomer-Generation. Und ich habe darauf ein Programm geschrieben und habe dann so meine alten Kindheitsgeschichten, die mir noch gegenwärtig sind und die mir auch wieder eingefallen sind. Wenn du erstmal so zurückgehst, ja. Ne? so eine Einkehr machst, da sind unheimlich viele tolle Geschichten wieder
rausgekommen. Wenn man zum Beispiel über seine eigene Jugend, das mache ich jetzt mal als Beispiel, wenn man da irgendwie sagt, ich hatte richtig gute Freunde, aber Björn Decker hatte immer viel geilere He-Man-Sachen. So, da ist ja so viel drin und jeder kann sofort sagen, wie sein Björn Decker hieß und was der Geileres hatte als man selber oder so. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das die total richtige Entscheidung war, auch in deinem Fall, dass du einfach Dinge erzählst, die für dich von totalem Belang sind, weil das dazu führt, dass es für die Zuschauer auch ganz wichtig ist, weil man richtig merkt, dass es dich ja total berührt.
Du hast es ja gesehen, zu sagen, ja, wir mochten alle gerne Capri-Sonne, ist ja nicht unbedingt ein Gag. Aber als ich das Wort Capri-Sonne in den Mund genommen habe, da waren sie schon, ja, genau, so kam aus dem Publikum. Und als ich dann die Geschichte erzählt habe, wie man mit diesem scheiß Strohhalm nicht das richtige Loch getroffen hat. Und
jede
dann,
Mutter sagt, wurde, saugen, nicht drücken.
Und dann durchgestochen hat und irgendwie ist dir dann diese Brühe über die Klamotten gelaufen.
Saugen, oder
über,
nicht drücken.
Ne, also, genau. Jeder kannte die Story und da war sofort ein Riesenlacher da. Und das ist eben klar, wenn du auf sowas raufgehst, ist es auch erheblich leichter. Aber ich spiele bestimmt die ältere Generation, also meine Generation an, ganz klar, weil ich so ich habe auch Kinder und ich habe auch Enkelkinder, aber ich bin in meinem Thema natürlich zu Hause.
Klar,
und
du kannst die jungen Leute auch begeistern, weil die trotzdem merken, da steht jemand, der wirklich lustig ist. Und die stehen natürlich nicht wie ich sag's mal, wir, die wissen, was Capri-Sonne früher war. Das heißt jetzt ja Capri-San. Nee, Capri-San. Oder Leute, die noch wissen, was die Papageiensiedlung war oder so. Das sind die einen, aber die anderen sind, die merken, dass das ganz offensichtlich irgendwie eine Bedeutung hat und die das dann interessant finden. Und vielleicht finden so auch Leute dann den Weg inhaltlich und comedymäßig zu dir. Aber das heißt, du hast jetzt ja 13 Mal gespielt. Das heißt, im Schnitt ja einmal im Monat, was ja super ist für jemand, der Newcomer ist. Mhm. Auch mit... Du hast auch richtig viele Tickets verkauft jetzt bei deinem ersten Solo. Das war also ein super gut gefüllter alter Güterbahnhof. Ich habe mit André Liebmann, genau, ich habe mit André Liebmann genau da gesessen, wo früher die Bühne des Gruselabyrinths war. Also ich habe da, wo ich hunderte Dinnershows gespielt habe oder hunderte Dinnershow-Momente hatte, da habe ich gesessen und dir zugeguckt. Und das fand ich, also das war so beeindruckend, dass einfach du das schaffst, als unbekannter Comedian, weil wie soll man bekannt sein nach einem Jahr, ne? Dass du geschafft hast, dass einfach der Saal da voll ist und das waren ja nicht von dir eingeladene Leute, sondern die hatten ja Tickets.
Ja, ja. Ich schätze mal, es waren 60% Buddies, aber oder die Hälfte so, Family, ich sage immer Family and Friends, normal, aber, ne? Also, aber wir haben normales Ticket, das habe ich auch gemacht über Evente, weil ich natürlich, ich wollte das refinanzieren irgendwie, ich wollte da kein Geld verdienen, aber zumindest die Raumkosten deckeln. Das hat auch gut geklappt. Und ja, aber du musst dann auch liefern. Ne? Aber es waren so tolle Begegnungen. Ich habe ja viele alte Freunde aus der Jugend, die habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und Protagonisten, also Kinder von denen, die in mein alter Schulfreund, mit dem ich da beim Checkpoint Charlie mit der Kanone aus dem Auto geschossen habe, der war da. Die Tochter von dem Uwe Schmidt mit dem Opel Diplomat, die war auch da. Und so, und die saß dann da natürlich und hat natürlich ein Déjà-vu, weil die Geschichten waren natürlich sehr überspitzt auch dargestellt, um es zu pointieren, aber der Kern, die Kernaussagen, die waren immer richtig, also ich habe mir da nichts ausgedacht und die waren natürlich dann so ein bisschen angefasst, das hat mich natürlich dann auch sehr berührt, dann zu sehen, die Reaktion von Leuten, die du lange nicht gesehen hast und die sehen dich dann wieder, was ich ein Ticket gekauft habe.
Und was auch ganz lustig war, Hanne Christoph ist ja eng befreundet mit dem Chef vom Golfclub Uhlenhorst, ne? Mit Herrn Sint. Und Herr Sint und Christoph sind bei Facebook, sag ich mal, ein bisschen sperrig miteinander, machen so Gags übereinander und so, ne? Mhm. Also was eben so Männer so miteinander machen. So. Und ich habe mal, bevor ich den kennengelernt habe, gedacht, der ist bestimmt ein ganz böser Mann, weil der ist so fies bei Facebook, bis ich verstanden habe, nein, die sind ganz nett, das ist nur lustig und so. So, und der hat danach nur nette Sachen gepostet. Keine Spitze, keine Ironie, einfach nur, was du für ein geiler Typ bist, Christoph. Also, ja, das war richtig, sogar den hast du rund gekuschelt.
Ich freue mich natürlich, weil ich weiß auch, es sind auch ganz viele so, ich weiß von meiner Frau, eine Bekannte, die hat gesagt, na komm, wir gehen da mal so auf gute Nachbarschaft mal hin und setzen uns da mal hin und so, ne? Und die hat sich an mich so angerufen und gesagt, oh Mensch, mega Feedback und wir haben uns so wohl gefühlt, wir haben schön Papier getrunken und hatten einen mega geilen Abend und Comedy ist so toll und wenn man, wir haben uns so verloren, auch in diesen anderthalb Stunden, wir haben es gar nicht gemerkt, dass die so umgegangen sind, so, ne? Und das ist natürlich für mich, das macht mir das Herz auf, wenn du dann so ein Feedback bekommst. Ne?
Großartig.
Wir haben ja dann
wann kann ich dich denn sehen? So.
Naja, also ich werde natürlich ein paar Sachen wieder einspielen, aber dann jetzt am 21. Juli, also das Solo ist jetzt gefixt für den 21. Juli nächsten Jahres im Metro.
Großartig.
Ja, Hammer. Da hat Herr Liebling zugeschlagen, ne?
Das lässt er sich nicht angehen. Das habe ich natürlich, und dann, André Liebmann ist ja auch kein Unbekannter und kennt ja die Szene auch so ein bisschen und der ruft mich an und sagt, pass auf, ich biete dir ein Solo an.
Das ist schon ein Knaller, oder?
Das war schon ein Brett, muss ich sagen. Also da
wir haben ja an dem Tag und auch am Tag danach und davor Kontakt gehabt und du warst insgesamt sehr euphorisch. Hanne, ist das bei diesen Kieler Woche-Auftritten, wenn so 15.000 Leute vor einem stehen und so, ist das da auch so, dass man quasi während das ist so funktioniert und das toll findet und auch checkt, so ist geil, was ich hier gerade erlebe, aber man eigentlich erst in den Tagen danach so die ganzen Fotos guckt und alles und so, oder hast du das immer schon nachts abgehakt? Bist du auch noch immer in dieser
Euphorie? Ich glaube, das begreife ich erst, wenn ich im Heim sitze und in aller Seelenruhe über mein Leben nachdenke. Das begreift man einfach gar nicht. Also das ist so, also wenn ich auch, ich hab ganz, ganz toll mal von der Frau von Jockel, unserem Saxophonisten, die hat mir mal ein Bild gemalt in Öl. Da stehe ich so vor einer Masse von Leuten, ich habe es gar nicht begriffen, dass ich das bin. Also in dem Moment, also ich begreife es gar nicht so. Ich bin dankbar, ich freue mich. Aber ich glaube, was das denn wirklich so diese, ich habe eine große Dankbarkeit, aber das Begreifen, das ist irgendwie geil, dass sowas wirklich funktioniert. Da denkt man nur, ey Mensch, danke nach oben und auf zum nächsten. Man hat ja schon wieder den nächsten Plan.
Also was für mich ja so spannend war, ich bin da kein in dem Sinne kein Künstler. Also ich habe immer Dinge gemacht.
Ja, wann ist man denn Künstler? Jetzt wollen wir mal
sicher. Oh nein, jetzt geht das
so
wieder
ein
los.
Quatsch, Virtuose und Schlepper.
Nein, aber was ich noch nie gemacht habe oder was ich noch nie, ist diese Erfahrung, dieses Bittersweet, diese Scheißangst, die du hast, wenn das in die Hose geht, ne? Und du machst dich da zum Seppel und dann 10 Sekunden später wieder bist du total euphorisch und sagst so, ich kenne meinen Scheiß, ich habe mein Programm. Ich habe Variablen drin, ich kann ein bisschen Zeit zum Improvisieren, ich brauche mich nicht hetzen, ich kann ganz ruhig sein und das läuft. Aber dieses Dahindibben, bis das nun von Sonntag bis Donnerstag.
Das ist der Respekt, den muss man haben. Das muss man haben und das gehört dazu.
Das hat mich so erfreut, dass ich das so auch so lebendig gefühlt habe. Ne? Und ich muss sagen, also ich habe dann natürlich auch die Tage davor nochmal mit Jam telefoniert. Der ist dann auch nach Kiel gekommen und das fand ich auch so mega. Ich habe in Gut Salzig gespielt im letzten Jahr im Dezember. Da gab es einen Contest. Ja, da war eine Comedian, die hatte 80 Auftritte weg. Also die war euch gesagt, ja, die holt das. Da gab es 1.000 Sätze gewinnen. Ne? Die kam dahin, aber hatte ein neues Zeug geschrieben und alles auf Papier. Ne? Und spielt vom Blatt. Also das ist dann schon immer, das macht das natürlich unheimlich schwach.
Ja,
und ich hatte meine Boomer-Träume so ein bisschen anders. Aber
und du hattest es auf dem iPad dabei.
Ich hatte saubere 20 Minuten ohne Hänger, habe das Ding durchgerockt und habe den Tausender gewonnen.
So.
Und das war total geil. Und der Mütterchen ist auf einen Sonntagabend aus Hamburg gekommen, nach Stein. Also ich würde mir schon überlegen, von Kiel nach Stein zu fahren. Aber von Hamburg auf einen Sonntagabend, der ist da hingekommen, um die 20 Minuten zu sehen, ne? Und toll, Support zu geben und so. Ne? Und der ist auch für ins Metro, da hatte ich ja mich bei Hauke Petersen reingewanzt. Als ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich zu Hauke gesagt, Hauke, du machst ja einen Comedy-Abend immer im Metro für deine Kunden. Ich würde gerne 5 Minuten haben. 5 Minuten vorweg, ist ja auch so, als Newcomer und dann den Opener machen, das ist natürlich auch völlig erschreckend. Aber war mir egal. Ich wollte nur wissen, ob ich schussfest bin, ob ich mir ins Hemd mache oder ob ich da wirklich raufgehe und da die 400 Leute da sitzen. So. Und das hat funktioniert. Ne? Das hat einfach funktioniert. Und auch für diese 5 Minuten ist Jam aus Hamburg gekommen. Und wieder nach Hause gefahren. Ne? Weil er ist eben
und er hat ja auch bei deinem Solo jetzt seine beiden Kinder mitgebracht, die ja 13 und 11 sind. Und ich habe danach auch zu ihm gesagt, alter Schwede, sind die nett. Also ich meine, weil die müssen ja wirklich, wenn du das Kind bist von so einem bunten Hund, ne, dann musst du ja warten können. Weil der ja von allen angesprochen wird, wenn er in der Öffentlichkeit ist. Ne? Und wie liebevoll die das einfach da alles mitgemacht haben. Die haben auch so gelacht über dich und die fanden das so toll, obwohl die so Künstlerkinder sind sozusagen, die ja wie bei Musikerkindern auch, die auch wirklich viel warten müssen in Backstages zwischen irgendwelchen Molton-Bahnen und so. Und das hat mich so gefreut, dass einfach die sind alle einfach auch so nett. Und deswegen passt das auch, was du erzählst von ihm, dass der einfach kommt für seine Leute. Ne?
Als wir mit der Schule anfingen, da habe ich natürlich gedacht, du meldest dich in so einer Hamburger Schule an, das ist ja schon Kiel, Hamburg, das ist dann so, ne? Die haben auch so einen Universitätshut im Logo. Da habe ich so gedacht, die haben bestimmt alle so ein bisschen Stifte im Arsch und so. Und da musst du schon so, ne? So, man hat ja so eine vorgefasste Meinung. Und dann kamen wir da hin, dann kam Jams Frau, die hat türkisch gekocht. Vom Baklava bissen, ne? Einmal den Tisch rund. Wir haben alle eine Schultüte gekriegt. Und es war so herzlich und so warm, wie wir da aufgenommen worden sind. Das hat einfach nur riesen Freude gemacht. Und wir waren so 4 völlig unterschiedliche Leute.
Das ist echt so toll. Wir müssen wirklich dringend eine weitere Einladung hier als Gast aussprechen. Ich möchte die Frau wahnsinnig gerne kennenlernen. vielleicht erzählt sie uns hier mal was über dieses.
Es ist halt einfach ein Herzensprojekt, ne? Wie schön muss es aber auch sein für ihn, das denn zu sehen, dass es so weitergeht und dass du da wirklich in Glückseligkeit den Weg gehst.
Also mittlerweile ist auch wirklich, haben wir wirklich ein freundschaftliches Verhältnis zueinander ich war auch bei der Abschlussung seiner 9. Klasse vor einer Woche in Hamburg im Goldberghaus, 7 neue Leute und alle schon toll, alle das erste Mal auf der Bühne, aber alle abgeliefert, keiner hatte den Hänger, alle hatten sie einen roten Faden, alle hatten sie gute Punchlines drin, also das war wirklich so handwerklich auch unheimlich gut schon alle und die sind so mit Rüstzeug ausgestattet, kann man nur Applaus klatschen, ne? Und dass ich das machen durfte, war für mich natürlich riesig, gerade in meinem Alter, ne? Wo man ja normalerweise schon ein Kissen auf die Fensterbank legt und rausguckt. Wird ja immer gesagt, warum machst du das? Du hast das doch gar nicht nötig und du hast doch genug um die Ohren und so. Ne? Aber wenn du dann so einem Herzenswunsch nachgibst, ziehst das durch, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Und ich mache weiter. Ne? Ich will das einfach, ich will jetzt nicht 100 Mal im Jahr auftreten oder so. Ich fahre auch nicht zu Mixed-Shows und stelle mich dafür 5 Minuten irgendwo hin und doddel darum, das ist nicht meine Abteilung. Aber zwei, drei geile Solos im Jahr spielen, das reicht mir.
Ja. Und wir werden dich auf den Weg begleiten. Ich habe ja, durfte ja die Ansage machen, durfte dich dem Publikum ja vorstellen bei deinem Abend und habe darin ja auch aus deinem Oeuvre zitiert, denn liebe Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, man kann viele Dinge von denen, die Christoph auf der Bühne sagt, auf T-Shirts drucken. Man kann es in der Nordreportage vom Norddeutschen Rundfunk sehen, die ist auch noch einige Wochen in der Mediathek, also einfach La Loi, L-A-L-O-I, in die Suchmaschine eingeben oder Ballone oder Handwerk und Ballone oder Comedy, dann kommt das als Treffer. Und da sagt er zum Beispiel, der Knüppel liegt beim Hund. Oder er sagt, auch ein schöner T-Shirt-Spruch, man muss den Vogel zunähen, solange er auf dem Tisch liegt. Und das ist auch das Stichwort, denn wir müssen uns für heute voneinander trennen. Freuen uns aber, dich auf den Bühnen der Welt und auf der Balloon-Sale und in vielen Backstages wieder zu treffen, verbunden mit den besten Wünschen. Also ihr kauft euch bitte alle ein Ticket für die Show von Christoph im Metro. Wir werden in den Shownotes das Ganze verlinken, zusammen mit den Tickets für mein kleines Zauberprojekt, über das ich schon 13 Mal sprach. Und Frau Pries und ich werden in den nächsten Wochen auch noch ein weiteres Ticketprojekt verkünden, aber dazu kommen wir dann, denke ich, später. Wie geht's Ihnen, Frau Pries? Sind Sie zufrieden mit dem Gast?
Ich bin erschüttert, dass wir uns jetzt erst so richtig kennenlernen und ich glaube, ich möchte mit dem mal fahren. In die Reise der Comedy-Welt.
Da lässt sie sich noch eine Hintertür auf. Der Ballonkorb hat keine Türen, Fräulein. Nein.
Doch, meine
Ach, guck mal. Ach, der mein feine Herr.
Meine Schau Körbe mal. Haben sind die einzigen hier oben, die meine sind mit Körbe Türen auf. Ich habe zwei, haben beide eine Tür und da kann man so rein und raus gehen. Also da ist schon mal dieses Rüberklettern und dieses Beschwerliche, das ist nicht. Also,
aber wenn wir uns bei Villa treffen, dann bin ich nicht plötzlich über den Bergen in Italien.
Nein, das gut, ist gut, also gut, eine gut. Ganz, ganz harmlose Geschichte. Und da ich ja Handwerksmeister bin, kann dir eh nichts passieren, denn es gibt ein altes Sprichwort, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefahren.
Also vom genau, und Thomas Oerding sagt ja auch
und wenn
immer
ich
so,
nicht ganz dicht bin?
Ich liebe meine Frau und habe keine Schulden, ich möchte also heute Abend auch wieder landen.
Genau.
Irgendwie sowas hat er gesagt, sehr lustig.
Genau.
So, vielen Dank, dass du da warst, Christoph. Wir wünschen dir nur das Beste und ihr zu Hause vernehmt unseren sympathischen Abschiedsspruch. Möge das Leben
gut zu euch sein.
Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.